Deutsch oder muss ich auf Hochdeutsch? Gut, mein Name ist Samuel Figilister. Ich bin in Japan gsi, knapp 10 Jahre mit meiner Familie zusammen. Seit 5 Jahren wieder zurück in der Schweiz. Der Vers, den die Ruth auswendig kann zitieren. Welt, 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 höre des Herrn Wort. Der ist bei uns in Japan an der Kirche, hat die Fassade gepinselt gsi. Und alle Leute, die bei der Kirche vorbeigelaufen sind oder die in die Bibliothek gegangen sind, wo unser Wein war, haben den Bibelvers gelesen. Und es hat für mich auch ganz spezielle Bedeutung bekommen. Welt, 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 höre des Herrn Wort. Was für eine gewaltige Herausforderung und Aufgabe, die wir haben. Nach Japan sind wir zurückgekommen in die Schweiz. Jetzt bin ich im Büro von OMF in Uster. Helfe ich mit, bin dort verantwortlich für Mobilisation und Kommunikation. Das heisst, so ein bisschen Publikationen rausgehen oder regelmässig unterwegs in Gemeinden und tue dort die Leute darauf auflupfen, dass wir immer eine Weltmission brauchen und bin mit ihnen zusammen unterwegs. Eine Aufgabe, die mir sehr viel Freude macht, die mich auch immer wieder in andere Gemeinden bringt, neue Leute kennenlernen. Das finde ich etwas ganz Lässiges. Ich selber habe, wir haben 3 Kinder, meine Frau und ich. Die älteste Tochter, die ist jetzt 16, der jüngste ist 9. Und ich kann mir vorstellen, die Heim wird sonst nie langweilig. Aber es ist eine lässige Truppe, wo wir auch miteinander unterwegs sind. Ja, die beste Predigt von der Welt. Als ich mir den Titel überlegt habe, ich gefunden, ja, Samuel, was tust du dir da? Du hast eigentlich Erwartungen schüren, wo du nicht kannst einhalten, wo du nicht kannst bieten. Ich meine, die Frage ist ja schon, was ist die beste Predigt von der Welt? Spontan kommen wir in den Sinn zum Beispiel ein Martin Luther King, der auf dem Kapitol die berühmte Worte gesagt hat, I have a dream. Das war eine Predigt von ihm. Oder dann gibt es noch den Charles Hudson Spurgeon, ein englischer Prediger, der im 19. Jahrhundert vor Zehntausenden von Leuten geredet hat, ohne Mikrofon, und eine gewaltige Botschaft in seine Worte hineinpacken kann. Also wenn man die Predigt von Spurgeon liest, dann berührt die ihn heute immer noch, obwohl sie über 100-jährig ist. Oder ich habe mal eine Predigt erlebt, das war ganz speziell, der Flori Bertsch hat predigt. Und die Predigt war urkomisch. Also wir haben gelacht in dieser Predigt. Und gleichzeitig haben wir gebrüllt. Weil das, was er gesagt hat, hat so Tiefgang gehabt. Es waren so Wahrheiten. Und dann sind einfach Tränen runtergelaufen vom Brüllen und vom Lachen. Es war eine super Predigt. Aber ist das echt die beste Predigt gewesen? Jetzt kann man natürlich sagen, gut, dann müssen wir halt zu der Bibel gehen. Jesus, Bergpredigt, sehr solid, gut. Vielleicht war sie sehr gut gewesen. Ich glaube, sie war sehr gut gewesen, das gebe ich zu. Ist sie die beste Predigt gewesen? Wahrscheinlich schon, ja. Aber es gibt noch eine andere Predigt, und das ist die, wo mein Bibelschullehrer würde sagen, es ist die beste Predigt der Welt. Und zwar ist das die Predigt, die Jesus halten tut, wo er den Jüngern begegnet tut auf dem Weg nach Emmaus. Jesus war am Kreuz. 3 Tage später ist er auferstanden, das Grab ist leer. Die Jünger sind ein bisschen verwirrt, was läuft überhaupt. Macht sich auf den Weg nach Emmaus. Unterwegs stoßt jemand zu ihnen dazu und fängt mit ihnen an zu reden. Und sie sagt ihm dann, hey, ja, irgendwie ganz verwirrt, wir wissen nicht so recht, was läuft. Und nachher erklärt Jesus ihnen das Evangelium. Und das muss eine gewaltige Predigt sein. Und über die möchten wir heute reden. Aber zuerst mal möchte ich 3 Behauptungen aufstellen. Und zwar habe ich das Gefühl, die beste Predigt der Welt hat etwas mit mir selber zu tun. Also mit jedem von uns. Nicht mit mir. Mit jedem von uns. Es ist eine persönliche Predigt. Sie berührt uns. Es hat etwas zu tun mit meinen Gefühlen, mit meinen Ängsten, mit meinen Herausforderungen, die ich habe in meinem Alltag. Ich habe das Gefühl, die beste Predigt der Welt, sie predigt Jesus. Um Jesus kommen wir nicht herum. Jesus muss drin sein. Und die beste Predigt der Welt, die wird auch wirklich gehalten. Und ich habe das Gefühl, das ist manchmal fast das Schwerste an dem Ganzen. Drei Behauptungen, drei Aussagen und er hat eine zweite behauptet. Und zwar behaupte ich, jeder von uns kann die beste Predigt der Welt halten. Jeder von uns kann die beste Predigt der Welt halten. Die beste Predigt hat etwas mit mir selber zu tun. Es gibt Predigten, sie sind theologisch wunderbar. Es sind Bibelauslegungen nach meinem Herz. Aber sie verändern nichts in mir drin. An der Bibelschule haben wir immer einen Witz gehabt. Und zwar ist es ein Semikolon, ein Strichpunkt. Und wir hatten so eine laufende Wette gehabt, wer von uns die erste Predigt haltet über den Gebrauch vom Semikolon im Alten Testament. Ich finde, es wäre spannend. Der Strichpunkt im Alten Testament, wie wird er gebraucht, was hat er für eine Bedeutung? Aber ich glaube, die Predigt, die würde Theologen freuen. Für euch wäre es vielleicht ein bisschen langweilig. Es wäre sehr viel Semantik drin und Hebräisch. Und wenn wir auch nicht so viel Ahnung hätten, lass es gescheiter sein. Und ich habe das Gefühl, in dem Moment können wir etwas von Jesus lernen. Und jetzt lese ich den Text vor, von der Begegnung von Jesus mit den Jüngern bei Emmaus, aus dem Lukas 24, Vers 13 bis 18. Lukas 24, Vers 13 bis 18. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Andere Übersetzungen haben dort 6 Stadien, das sind etwa 2 Stunden Fußweg, knapp 6 Kilometer. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Wieder Theologen da haben sich überlegt, ja, warum haben die Jünger das nicht gemerkt? Die einen sagen, ja, sie sind einfach so benebelt gewesen, traurig, sie haben Tränen in den Augen gehabt, dass nicht gemerkt, wer da kommt. Andere sagen, ja, das ist ja auf Meereshöhe, ein bisschen mehr als Meereshöhe gewesen. Und dann hat es Nebel gehabt, und dann haben sie es nicht erkannt im Nebel hinein. Wahrscheinlich ist es so, dass einfach der Heilige Geist ihnen die Augen zugemacht hat, dass sie nicht erkannt hat, wer da mit ihnen unterwegs ist. Auf jeden Fall, Jesus kommt zu ihnen und fragt, worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragt er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Jesus kommt nicht zu ihnen und sagt, hey, ich will die Antwort. Jesus kommt zu ihnen und sagt, hey, wie geht's euch? Was beschäftigt euch? Er holt den Kleopas und den anderen Jünger, wissen nicht genau, wie der andere Jünger geheißen hat, dort ab, wo sie sich gedanklich ihre Emotionen befindet. Er fragt, wie geht's euch? Nachher lassen wir weiter, Vers 19 bis 24. Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Er weiß es doch eigentlich, oder? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hat. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, dass er sei es, der Israel erlösen würde. Heute ist schon der dritte Tag, seitdem dies alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Die OMF, schon seit der Gründung eigentlich, haben wir das Prinzip, wo wir sagen, wenn wir irgendwo hingehen, ist es ganz wichtig, die Sprache und Kultur von dem Ort zu lernen, kennenzulernen. Und das bedeutet, dass wenn man ausreisen tut, dass man zuerst mal das erste 1-2 Jahre sicher an der Sprachschule verbringen tut und lernen tut, was bedeutet, in dem Land zu leben, wie man kommunizieren kann. Weil erst, wenn wir die Erlebniswelt von unseren Freunden dort kennen, erst, wenn wir wissen, wie es ihnen geht, wie funktioniert eine Welt in Japan, oder? Warum rennen Güsselmänner von einer Güsselstation zur anderen? Erst, wenn wir diese Fragen, die Mentalität begriffen haben, dann können wir ihnen auf Augenhöhe begegnen und können ihnen sagen, hey, das ist wichtig und ich habe das Gefühl, Jesus redet in deine Lebenssituation hinein. Jesus sagt, in dem Moment etwas zu dir. Ein Freund von mir, von der Bibelschule, der Peter, er hat nach der Bibelschule eine Arbeit aufgebaut und Prostituierte in Zürich. Sie begegnet einer Prostituierten auf der Straße, sucht ein Gespräch mit ihnen, ladet sie ein in so einen geschützten Raum, wo sie sein können, wo sie können auch Handwerk lernen können. Sie haben auch jetzt eine Reinigungsfirma aufgetan, wo die Prostituierten wirklich auch papierlos sind, dann können sie arbeiten. Ganz eine lässige Arbeit. Und auf jeden Fall hat die Arbeit aufgebaut, ich bin auf Japan gegangen und nach ein paar Jahren haben wir uns wieder getroffen und ich habe meinen Augen nicht geglaubt. Da ist einer reingekommen mit einer Lederjacke, mit so Kleber drauf oder Stickers drauf, wilde Haare. Und ich dachte, Peter, bist du das? Und er so, ja, ich bin's. Und dann habe ich darüber geredet, hey, was ist passiert, oder? Früher bist du da gewesen mit dem schönen Kleider und dem Hemd, oder? Dann sagt er, ja, weißt du, wenn du im Milieu unterwegs bist, wenn du mit dem Anzug unterwegs bist, dann glaubt dir niemand, dass du erzählen tust. Gegen wenn du aussiehst, bist ein Zuhälter, dann fühlen sich die Prostituierten wohler und reden mit dir. Und das ist das, das habe ich gemerkt und begriffen, was bedeutet, Teil werden von den Leuten, die mit unterwegs sind. Mit ihnen zusammen das Leben teilen und uns ihnen anzupassen. Der Paulus hat ihm gesagt, der Römer ein Römer werden, der Griechen ein Griech werden. In unserer Gemeinde haben wir einen jungen Mann, der Joshua. Er interessiert sich wahnsinnig für Japan. Und ich habe ihm ganz stolz mal so Ghibli-Filme vorgestellt. Dann sagt er, ja, die kenne ich alle schon. Und wenn wir uns treffen, dann können wir stundenlang über Japan reden, diskutieren, haben ganz viele Fragen. Und wenn ich mit Joshua rede, reden wir nicht über Thailand. Thailand wäre auch spannend, aber wir reden über Japan. Weil das ist seine Gedankenwelt, das ist sein Umfeld, wo er sich drin bewegen tut. Und so habe ich das Gefühl, wenn wir mit Leuten unterwegs sind, dann sind wir herausgefordert, uns einzulassen auf sie. Nicht unbedingt zu erwarten, dass sie sich auf uns einlassen, sondern dass wir uns auf sie einlassen. Dass wir versuchen, sie dort abzuholen, wo sie sind. Und dann können Diskussionen über den Glauben stattfinden. Man fängt miteinander an zu reden. Und ich habe das Gefühl, so Diskussionen, wenn man miteinander reden tut, wenn man den Glauben teilen tut, dann kann man ja bald mal Predigt sagen. Und jetzt kann man sich fragen, ja gut, ich bin ja nicht so begabt, oder? Ich kann nicht wirklich gut reden. Und ich weiss, ein paar Leute, die haben vor 2000 Jahren das Gefühl auch schon gehabt. Und zwar sind das die Jünger gewesen. Die Jünger haben gesagt, ja, ich kann doch das nicht. Ich bin doch nicht begabt dazu. Und das sagt Jesus ihnen, wenn er sie ausgesendet hat, immer das Zweite, um unter die Leute zu gehen und vom Reich von Gott zu erzählen. In Matthäus 10, Vers 19 bis 20 heißt es: Wenn man euch vor Gericht stellt, sagt Jesus, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch angegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Der Heilige Geist selber redet durch uns durch. Er braucht uns, um den Leuten dort zu begegnen, wo sie sind. Und er gibt uns im richtigen Moment das richtige Wort. Und so kann man dann mit den Leuten unterwegs sein. Ich meine, wo Jesus damals unterwegs war, hat er ganz viele Gleichnisse erzählt. Und die Gleichnisse, die haben nicht von Autos und Computern gehandelt. Also ja, natürlich nicht. Aber die Gleichnisse sind aus der Lebenswelt der Leute von damals gewesen. Jesus hat Gleichnisse von Fischern gebracht, wenn er zu Fischern geredet hat. Er hat Gleichnisse von Samenkorn und Weizen und Gerste gebracht. Gerste weiß ich nicht, aber Weizen sicher. Sachen, die die Leute gekannt haben, aus ihrem Alltag raus. Und so sind die Leute begegnet. Und ich habe das Gefühl, manchmal tun wir uns fast ein bisschen zu schwer damit, von Jesus zu reden. Oder mit den Leuten zusammen zu reden. Und da braucht man ein bisschen Inspiration. Und ich glaube, Zeugnisse helfen uns da ganz fest dabei. Zeugnisse von Leuten wie du und ich, die uns zeigen, wie Gott sie gebraucht hat. Wie Gott ganz normale Leute gebraucht hat. Sie inspirieren. Und ich habe hinten dran ein paar Bücher mitgebracht. Nur ganz kurz. Hudson Taylor, oder? Man sagt immer noch, wow. Hudson Taylor. Er war ein ganz normaler Mensch. Er hatte einen dicken Kopf manchmal. Er hatte seine Fehler. Und trotzdem ist es sehr inspirierend, wie Gott ihn gebraucht hat. Und darum ist das eines der Bücher, die ich mega gerne weitergebe und auch ansage, weil es ist sehr inspirierend. Die die Biografie geschrieben haben, die bringen es an, dass da hat es einen Taylor runterzubrechen auf einen Mensch, der einfach die Nähe von Gott gesucht hat. Und durch das inspiriert worden ist, zum Gewaltiges zu bewegen. Ein neues Buch ist das Elefantentaxi. Also es ist wortwörtlich neu, das gibt es seit 6 Monaten. Das sind Geschichten, die Hans und Beatrice Bär in Thailand erlebt haben. Hans und Beatrice sind in rund 30 Jahre in Nordthailand unter Karen haben sie gearbeitet und die Geschichte haben sie aufgeschrieben. Ganz ein einfaches Deutsch, sehr gut geeignet zum Vorlesen mit echten Bildern, die sie erlebt haben. Und auch das Buch, es ist inspirierend. Es zeigt auf, wie Gott normale Leute brauchen tut, um sein Reich zu bauen. Jesus holt seine Jünger dort ab, wo sie sind. Und als meine Frau ist sehr sozial veranlagt, sehr empathisch. Und sie sagt immer, du musst eine Ich-Meinung formulieren, oder? Ich denke, das Essen ist nicht gut. Und nicht sagen, das Essen ist nicht gut. wo sie recht hat, hat sie recht. Und Jesus macht sie auch so, oder? Er kommt zu den Jüngern, sagt, hey, was beschäftigt euch, was ist los? Und die Jünger sagen, ja, weisst, vor 3 Tagen ist da Jesus gestorben, wir wissen nicht so recht. Und dann gehen die Gerüchte umeinander. Aber nachher ist Jesus grundehrlich und fadengrad. Vers 25 bis 27 heißt nachher, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute. Also heute auf Deutsch würde man sagen, Idioten. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Jesus tätschelt nicht ihre Hand. Und Jesus sagt, hey, liebe Leute, ihr wisst es doch eigentlich. Seit Jahren geht ihr in die Synagoge, kennt einen Grossteil vom Alten Testament, von den Texten, kennt ihr auswendig, auch die Verheißungen, die drin steht, habt ihr alle schon mal gehört. Warum könnt ihr es die einzelnen Puzzleteile nicht zusammensetzen und begreifen, dass er sich auf mich bezogen hat? Und der geht mit ihnen die ganze Bibel durch. Was für ein gewaltiger Moment. Jesus selber. Ich meine, er hat vorher schon predigt, oder? Im Alten Testament, in der Bergpredigt tut er auch das Alte Testament auslegen. Oder in der Bergpredigt sagt er, ihr wisst, was geschrieben steht, so und so, ich aber sage euch. Oder nimmt er immer Bezug auf das Alte Testament. Aber jetzt in dem Moment, da bei den Emmaus-Jüngern, dort nimmt er die Bibel und sagt, hey, also, er war am Laufen, er hat nicht die Bibel genommen. Und er hat es auswendig zitieren. Und sagt, hey, lass doch bitte zu. Schau mal, es ist nicht das gestanden und das gestanden und das gestanden. Ich glaube, Jesus hat mit dir nicht über das Sabbatgebot geredet. Und Jesus hat die Stelle angeschaut, dass es darum geht, dass der Messias wird kommen. Und dass er wird als Knecht kommen. Dass er wird sich erniedrigen, dass er am Kreuz wird sterben, damit die Leute Vergebung vor ihren Sünden haben. Und plötzlich ist die Verknüpfung da, von einem theoretischen Glauben, den die Juden hatten im Alten Testament und zur Zeit von Jesus, zu einem lebendigen Glauben, wo etwas persönlich mit ihnen selber zu tun hat, was sie selber miterlebt haben, mit ihren eigenen Augen. Und was ist das für ein Moment, wenn die Bibel plötzlich Sinn macht? Wenn die Bibel plötzlich ganz praktisch wird? Wir haben in Japan, ich helfe den Herrn Horiguchi kennenlernen. Der Herr Horiguchi, er war Stromer, er hatte Zeug auf der Lunge gehabt, und als wir ihn kennengelernt haben, war er im Hospiz. Er wusste, er hat nur noch ein paar Monate zu leben, bis er dann sterben wird. Und irgendwie hat Herr Horiguchi mitbekommen, dass Beerdigungen von Christen viel billiger sind als Beerdigungen durch Buddhisten. Also, eine buddhistische Beerdigung kostet ein halbes Vermögen. Also, wir reden da von 10'000 von Franken. Du musst eigentlich vom Moment da, wo die Person stirbt, musst du einen buddhistischen Priester haben, wo dann ein bisschen Gesang macht neben dem Sarg. Der Sarg darf ja nicht zu den Augen ausgelassen werden. Auch wenn es von der Abdankungshalle zum Friedhof geht, hast du einen Gar, der unten dran einen Einschub hat, oder Sarg reinkommt. Oder im Leichenwagen fährt jemand mit, ein Angehöriger, damit ja der Geist von dieser Person nicht entflüchen kann und ein böser Geist wird. Auf jeden Fall kostet das Heidengeld. Und Herr Horiguchi hat mitbekommen, ja, die Christen, die machen das fast gratis. Hat mit unserer Gemeinde Kontakt aufgenommen und hat gefragt, ja, sagt mal, wie viel kostet eine Beerdigung bei euch? Und dann ist der Pastor, der Herr Takahashi, ist dann zu mir gekommen und gesagt, hey, lass mal, da haben wir etwas ganz Spannendes. Der möchte eine christliche Beerdigung, er ist aber Buddhist. Und dann habe ich gefunden, ja, was machst du jetzt da, oder? Und dann hat er gesagt, wart nur ab. Und nachher ist Herr Takahashi zum Herr Horiguchi gegangen, jeden Mittwoch, und sie zusammen die Bibel gelesen. Und am Anfang hat Herr Horiguchi jede zweite Frage, die er hatte, war, ja, jetzt sagen wir endlich, wie teuer das ist. Und irgendwann hat sich die Frage dann geändert. Irgendwann hat er gefragt, ja, wie ist das genau im Himmel? Wie funktioniert das, wenn man stirbt? Und wer ist Jesus? Und ich war dann dabei an einem Tag, wo wir dem Herrn Horiguchi eine Bibel verkauft haben. Und der alte Mann hatte Tränen in den Augen gehabt. Endlich hat er eine eigene Bibel gehabt. Er hat selber drin lesen. Er hat nicht mehr warten bis am nächsten Mittwoch, wenn der Pastor wieder gekommen ist. Und ein paar Wochen später, als wir ihn taufen durften, dort im Hospiz in einer kleinen Kapelle, seine Frau war dabei, ein paar Leute vom Personal waren dabei. Und ich freue mich auf den Moment, wo wir ihn werden im Himmel wieder sehen. Und so wie der Herr Horiguchi zum Glauben gekommen ist, kommen 90% der Japaner zum Glauben. Das Lesen in der Bibel. Das Nachforschen. Zu verstehen und zu begreifen, was die Bibel mit mir und meinem Leben zu tun hat. Und wenn wir die Bibel lesen, früher oder später kommen wir bei Jesus vorbei. Spätestens im Neuen Testament, im Stammbaum, kommt er dann. Aber auch schon früher, in der Schöpfung, kommt Jesus schon vor. Dort ist vom Wort dreht, von Jesus. Ist. Oder, wo Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, kommt die Verheißung, dass ein Nachkommen von Eva wird Satan zertreten. Ein Hinweis auf Jesus. Ich habe mal eine Karfreitag eine Predigt über Jona gehalten. Aber Jona kommt Jesus vor. 3 Tage im Fisch und dann kann er auferstehen, oder? Wir entdecken Jesus im Neuen Testament beim Paulus. Wir entdecken Jesus in der Offenbarung. Wir kommen nicht drum um Jesus, der Mensch geworden ist, um mit uns zu leben, um unseren Alltag zu verstehen. Und wir müssen uns die Frage aussetzen, glaube ich an Jesus, weil er Gottes Sohn ist? Oder glaube ich an Jesus, weil es mir etwas bringt? Jetzt gibt es Leute, und ich gehöre sicher auch dazu manchmal, die sagen, ja, die kommen Bibeln, oder? Das ist jetzt nur das Neue Testament. Das Alte Testament wäre schon dick, oder? Ich verstehe doch das nicht. Wie kann ich denn das mit den Leuten darüber reden, wenn ich nicht mal weiss, wie das funktioniert, was das heisst? Und auch da haben wir wieder eine Aussage von Jesus dazu, Johannes 14, Vers 25 und 26. Dort sagt Jesus über den Heiligen Geist: Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Auch da wieder, der Heilige Geist, der da dabei ist und uns hilft, die Bibel zu verstehen. Und ich verrate euch jetzt das Geheimnis. All die Theologen und die Pastoren, die verstehen die Bibel nicht viel besser als ihr. Die sind einfach die, die heim ein ganzes Büchergestell voll Konkordanz und Lexikas haben, wo ganz viele gescheite Sachen drinstehen. Aber grundsätzlich sind wir alle ausgerüstet dazu, die Bibel zu verstehen und zu begreifen. Und wenn man sich das überlegt mit dem Heiligen Geist, der in so innen ist und das die Bibel erklären tut und mit uns das Alte Testament durchgeht und uns zeigen tut, was dort über Jesus drin steht, dann plötzlich jemand behaupten, wir sind wie die Emmaus-Jünger. Wir haben Jesus, der uns persönlich erklären tut, was in der Bibel drin steht. Ich habe gerade Hühnerhaut über. Wir können die Bibel entdecken und der Heilige Geist zeigt uns, was drin steht. Wir können anfangen, Verknüpfungen zu machen. Ich mag mich erinnern, als junger Christ um die 20 herum, habe ich mal viel Zeit gehabt und dachte, das soll ich mal probieren. Die Briefe im Neuen Testament chronologisch zu ordnen. Was hat der Paulus wann an wer geschrieben? Und das war eine spannende Aufgabe. Und ich glaube, ich habe es mehr oder weniger einiger gut angebracht. Das war, bevor ich wusste, dass es Bücher gibt, wo das drinsteht. Auf jeden Fall habe ich das gemacht und bin zu einem älteren, weißen Christ gegangen. Und dann erzählt, hey, ich habe es geschafft, die Bücher, die Briefe zu ordnen. Dann sagt er, so gut, Samuel, jetzt muss nur ins Herz hineingehen. Und ich habe seither ganz viele kreative, gute Zugänge zur Bibel entdecken, die mir helfen, die Bibel zu verstehen, zu begreifen. Und eins davon ist so eine Rubelkarte. Ich habe hinterher ein paar mitgebracht. Das sind so Rubelkarten und jedes Kapitel der Bibel hat einen Punkt. Und wenn man das Kapitel gelesen hat, kann man jetzt frei rubeln. Und so kann man die ganze Bibel durchgehen und ich sehe es mal behauptet in den Raum, in jedem Kapitel findet ihr irgendeinen Hinweis auf Jesus. Und wenn nicht, könnt ihr mir schreiben. Dann können wir es zusammen anschauen. Oder die Bibel chronologisch lesen. Es gibt im Internet Anleitungen, wie man die Bibel chronologisch lesen kann. Schön sortiert nach zeitlichem Ablauf. Mega spannend. Dann kommt die Schöpfung, dann kommt plötzlich der Hiob. Dann geht es weiter, oder? Und dann kommen Chronik und Könige, werden so ein bisschen vermischt durcheinander und dann kommen noch Propheten drin rein. Super spannend, gibt einem einen ganz neuen Zugang zur Bibel. Und je nachdem, wie genau das machen wollen, könnt ihr Anleitungen oben runterladen, die einfach nach Kapitel geordnet sind. Und dann gibt es solche Leute, die sich das Ganze nach Vers geordnet haben. Einfach so als Idee, was es da für Zugang gibt zur Bibel. Die beste Predigt ist die, die stattfinden tut. Unser Jüngst, der Nicola, er ist jetzt 10. Er war in der Frühlingsferie in einem Fußballcamp. Und meine Frau Tina hat ihn in das Fußballcamp gebracht. Und da hat sie einst mit einer Frau angefangen zu reden, festgestellt, ihr Kind, ein halbes Jahr alt, von dieser Frau, hat so eine Magensonde gehabt. Dass er ein Schläuchchen unter die Nase rein hat, wo das Essen reingegeben werden kann. Unser mittlerer Sohn hat lange selber auch so eins gehabt, darum haben wir es ein bisschen gekannt. Und sie ist mit einer anderen Mutter ins Gespräch gekommen und sie haben miteinander geredet und sie hat eben erzählt, ihr Kind, halbjährig, hat Leukämie. Sie hat regelmässig im Kinderspital und hat dort Behandlungen und so. Und Tina ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich habe so genau gewusst, wie es dieser Frau geht. Ich habe das so gut nachvollziehen. Und eigentlich hätte ich jetzt nicht über den Glauben reden mit ihr. Hätte ihr sollen sagen, wie damals, vor 13 Jahren, wo unser Sohn in dieser Situation war, wie es uns damals gegangen ist, wie Gott uns Kraft gegeben hat, eine Zuversicht gegeben hat. Aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe nicht über den Glauben geredet. Die allerbeste Predigt nützt nichts, wenn sie nicht gehalten wird. Ich meine, das ist ein bisschen das Heimspiel, der Mani Matter. Der Mani Matter, der hat das Lied gemacht, Ballade vom Nationalrat Hugo Sanders. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich, der Hugo Sanders, er ist Nationalrat geworden. und hat eine gewaltige Rede vorbereitet, die die Welt, also zumindest die Schweiz oder Bern, verändert tut. Und hat an dieser Rede gefeilt und gemacht und sie immer noch schöner gemacht. Und am Schluss war seine Amtszeit abgelaufen, bevor er sie überhaupt gehalten hätte. Und der Mani Matter singt dort diese letzte Strophe. Darum macht es anders als das anders. Macht es anders, sonst wird es nicht anders. Wie können wir einander helfen, im Glauben zu wachsen, wenn wir nicht über den Glauben reden können? Wenn wir den Heiligen Geist haben, der uns hilft, zu verstehen. Wenn wir den Heiligen Geist haben, der uns hilft, zu reden. Und wenn wir wissen, dass Jesus der einzige Weg ist zur Errettung. Wie können wir dort noch schweigen? Nicht über den Glauben reden. Jesus sagt auch da etwas ganz Spannendes, Lukas 19, Vers 40. Es geht darum, die Jünger sind begeistert von Jesus, sie erzählen, was Jesus für gewaltige Wunder und Taten tut. Da kommen ein paar Pharisäer und sagen, hey, Jesus, sag deine Jünger, sie sollen ruhig sein. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Lukas 19, Vers 39. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien. Jetzt kann man sagen, ja gut, im Gemeindeumfeld ist es relativ einfach, über den Glauben zu reden. Wenn man beim Kirchenkaffee zusammensitzt und miteinander das Kaffee trinken tut, dann kann man gebig über den Glauben reden. Ein bisschen schwerer ist es am Arbeitsplatz, darum fangen wir an der Gemeinde an üben. Nach einem Arbeitsplatz über den Glauben zu reden, das braucht schon ein bisschen mehr Überwindung, sich da zu outen. Und als ich es vorbereitet habe, ist mir der Herr Hirot da in den Sinn gekommen. Der Herr Hirot da, seine Frau ist seit Jahren in Japan in die Gemeinde gekommen und wir haben immer dafür gebeten, dass er selber auch zum Glauben findet. Aber er ist ab und zu am Sonntag, aber er hat nie gesagt, dass er möchte gläubig werden möchte. Und dann ist der Herr Hirota pensioniert worden. Und zwei Tage nach seiner Pensionierung ist er gekommen und hat gesagt, so, jetzt bin ich pensioniert, jetzt kann ich an Jesus glauben. Wann kann ich getauft werden? Anscheinend hat es bei seiner Firma, wie es üblich ist bei vielen japanischen Firmen, so regelmäßig buddhistische Rituale abgehalten, und er musste mitverantworten. Und er hat den Mut nicht gehabt, zu sagen, ich kann das nicht machen. Weil als Christ kann man das nicht machen. Und darum hat er nach seiner Pensionierung sich endlich getraut, sich zu outen und zu sagen, jetzt glaube ich an Jesus. Und auf der einen Seite haben wir uns mega gefreut. Und er ist eine treue Stütze der Gemeinde heutzutage. Auf der anderen Seite war er natürlich traurig, dass er so lange hat warten musste, bis er endlich glauben konnte. Das Gemeindeumfeld ist einfach, Arbeitsplatz, Schule ist ein bisschen schwerer. Zum Schwierigsten ist aber dort, wo gar niemand ist, um es zu erzählen. Unerreichte Völker. Ich habe mal in Nayoro, das ist im Norden von Hokkaido, hat die UMF eine Gemeindegründung, hat dort hingehen, predigen, eine kleine Gemeinde. Und da bin ich mit den Leuten ins Gespräch gekommen und habe ein Ehepaar gefragt, ja, eben, ob sie in der Gegend wohnen. Nayoro, knapp 30'000 Einwohner, es hat zwei Gemeinden dort. Ob sie da in Nayoro wohnen? Dann haben sie gesagt, nein, sie wohnen in Nishiokope. Und ich so, wo ist Nishiokope? Ich weiss, mit dem Auto etwa eine Stunde in die Richtung. Dann habe ich mal leer geschluckt und gefunden, ja, eine Stunde, oder? Das ist noch ordentlich weit. Dann haben sie gesagt, ja, weisst es gibt keine Gemeinde, die näher ist. Und dann gesagt, ja, und dann jeden Sonntag am Morgen eine Stunde hinfahren und wieder zurück. Dann sagen sie, ja, und am Mittwochabend für Gebetsstunde auch. Am schwierigsten ist es dort, von Jesus zu erzählen, wo noch gar kein Zeugnis rum ist. Wenn wir eine Stunde fahren, von da aus, an wie viele Gemeinden kommen wir vorbei, wo Christen sich treffen können? Ich meine, dann ist es katholisch gewesen, oder? Oder da? 5 Minuten. Zu Fuss, nicht einmal. 2 Minuten. Und darum haben wir als OMF gesagt, wir arbeiten dort, wo die Leute noch keine Gelegenheit hatten, von Jesus zu hören. Dort, wo die Leute unbedingt eine Chance bekommen, von Jesus zu hören. Dort wollen wir arbeiten. Weil, wenn wir es nicht machen, dann machen das Zeugen Jehovas oder die Mormonen. Darum wollen wir Christen ein Zeugnis sein für Jesus. Moslem natürlich auch, ja. In Japan nicht so extrem wie jetzt in anderen Ländern, aber ja. Was passiert, wenn die beste Predigt der Welt gehalten wird? Was hat es bei den Emmaus-Jüngern ausgelöst? Wir lesen es nachher Vers 28 an. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Doch die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Also man muss sich vorstellen, es war vor der Zeit von der Strassenbeleuchtung, oder? Wenn es dunkel war, ist es dunkel. Dann war es nicht mehr draußen unterwegs. Als er dann bei ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herz brennen, während er unterwegs mit uns sprach und unser Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Die Jünger sagen, hey, dort, wo Jesus als Bibel erklärt hat, ist das heiß geworden. Ich selber, wenn so der Heilige Geist in mir innen reden tut, dann fange ich so an zu zittern, so innen dran. Und ich merke, es passiert etwas, das mein Leben wird verändern. Für immer. Gott redet durch den Heiligen Geist zu mir und lässt trockene Worte zu lebendigen Worten werden. Die Jünger, was machen sie? Sie gehen nicht auf Fuß am nächsten Morgen, sondern sie säckeln, nehme ich jetzt mal an, nach Jerusalem zurück im Dunkeln, voller Aufregung, hey, wir sind Jesus begegnet, Jesus lebt, er ist schon verstanden, er ist der wahre König. Es muss raus. Ich weiß nicht, wer vorher schon mal erlebt hat, jemand, der neu zum Glauben kommt, denen kannst du nicht das Maul verbieten. Das muss raus. Die reden dann über den Glauben. Und manchmal wünsche ich mir das Feuer wieder zurück. Für mich persönlich. Dass ich nicht still sitzen kann. Und das muss ich erzählen. Und der Prozess, wenn der Heilige Geist ja auch in ihnen wirken tut und Sachen verändert tut, in der theologischen Sprache, selber im Heiligung, ich habe dort meine Masterarbeit darüber geschrieben, etwas mega Spannendes, aber auch etwas Herausforderndes, wo uns immer wieder aufzeigt, hey, wir sind darauf angewiesen, auf Gott, auf seine Gnade, dass er uns hilft in dem Ganzen inne. Zum Abschluss möchte ich euch noch 2 Fragen mitgeben. Mit wem möchte ich die Bibel lesen, zu meinem Glauben wachsen. Wer gibt es in meinem Umfeld, wo ich das Gefühl habe, der ist schon ein bisschen reifer im Glauben, der kommt vielleicht ein bisschen besser aus mit der Bibel? Dann macht mal einen Termin mit dieser Person ab. Hockt zusammen an, nehmt die Bibel vor und lest mal ein Buch durchlesen. Ihr könnt einfach anfangen bei einem Brief von Paulus. Wenn ihr es komplizierter wollt, nehmt ihr den Römerbrief. Und wenn ihr es noch komplizierter wollt, geht ihr zum Hebräer. Und dann sind wir langsam im Alten Testament Regionen. Aber wenn wir so die Bibel lesen miteinander, dann wachsen wir im Glauben. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, wo viele Gemeinden, viele Christen heute verloren haben. Die Bibel lesen ist so etwas Wort, das man für sich selber macht, im stillen Kämmerli. Aber es ist auch viel schöner, zusammen die Bibel zu lesen. Und dann miteinander auszuschauen, was sagt der Text mir? Was bedeutet der für mich? Was bedeutet er für dich? Und dann zusammen beten. Und die andere Frage, mit wem möchte ich die Bibel lesen, um etwas weiterzugeben? Und ich habe da noch ergänzt, in welchem Land möchte ich die Bibel lesen, um mit jemandem zusammen unterwegs sein, den Glauben weiterzugeben? Ich möchte gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, wir wollen dich loben und preisen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du deinen Sohn auf die Welt geschickt hast, um uns zu erlösen, um für unsere Sünden zu sterben. Herr, danke vielmals dafür. Aber danke auch für die Verheißungen, die wir haben, dass du uns nicht allein da zurücklässt. Dass wenn wir an dich glauben, dass wir dann den Heiligen Geist bekommen können und dass der Heilige Geist uns hilft, zu verstehen, wie du das Leben dir vorgestellt hast. Aber auch uns ausrüstet, dass wir selber Zeugen sein von dir. Dass wir davon reden können, was du in unserem Leben verändert hast. Ja, Herr, und ich möchte dich für uns alle bitten, dass du uns Gelegenheiten schenken tust. Und wir können in eigenen Worten, auf ganz einfache Art und Weise, bekennen, dass wir an dich glauben. Und dass du und darauf vertrauen, dass du uns in dem Moment die richtigen Worte geben tust, um dich gross zu machen, um von dir zu erzählen, mit Leuten die Gelegenheit zu bekommen, dich kennenzulernen. Ja, Herr, danke, kommst du mit uns mit, durch unseren Alltag durch, hilfst du uns. Herr, und ich wünsche mir, dass so etwas gelingt, die Hilfe nicht nur für uns in Anspruch zu nehmen, sondern die Hilfe auch weiterzugeben an andere. Danke vielmals für den Tag, für die kommenden Wochen und wir legen das dir an. Begleite uns und brauche uns. Amen.